Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. In fast jeder politischen Debatte, ob im Fernsehen oder im Radio, in den sozialen Netzwerken, in vielen Zeitungskommentaren, besonders und gerade jetzt im Kontext der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, überall taucht das Wort Haltung auf. Wir werden mit verschiedenen Haltungen konfrontiert, wir werden aber auch dazu aufgefordert, Haltung zu haben, Haltung zu zeigen. Ich habe mal im Duden nachgeschlagen und da finden sich unter dem Begriff Haltung eine ganze Menge Begrifflichkeiten von der Gesinnung und Contenance über Einstellung und Meinung bis hin zu Körperhaltung, Tierhaltung, Fehlhaltung und, um den Sport nicht außen vor zu lassen, auch noch die Haltungsnote. Versuchen wir uns den Begriff jenseits des politisch-öffentlichen Diskurses zu nähern, und zwar philosophisch, mit meinem heutigen Gast, Professor Dr. Frauke Kurbacher, Philosophin und unter anderem Professorin für Ethik an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Münster und Dozentin im Studiengang Beratung im Kontext Rechtsextremismus im Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Universität Marburg. Herzlich willkommen.
Ja. Hallo, Frau Fitsch.
Frau Kurbacher, Ihnen geht es um eine philosophische Bestimmung von Haltung. Sie haben sich mit der Theorie und vielmehr noch mit der Philosophie seit ganz vielen Jahren beschäftigt und befasst und eine eigene Philosophie der Haltung entwickelt. Sie sagen, dass Haltung als Bezüglichkeit zu verstehen ist. Was verstehen Sie drunter?
Ja, ganz schön. Sie treffen gerade in den Kern dessen, um den es mir auch philosophisch geht. Und da haben wir so ein landläufiges Verständnis von Haltung, auf das wir bestimmt auch noch zu sprechen kommen, das sich immer in der persönlichen Haltung ausdrückt, die ich ergreifen, die ich fallen lassen kann oder wie auch immer wechseln kann. Aber für mich ist das gekoppelt an einen, dieser enge Haltungsbegriff der persönlichen Haltung ist gekoppelt an einen weiten Begriff der Haltung, der Bezüglichkeit, also Relationen, Verhältnisse als solche bezeichnet. Das heißt, da gibt es so ein Verständnis, dass wir eingelassen sind in ein Netz, in ein Geflecht von ganz vielen Beziehungen, die existieren auf der Welt ausmacht. Und von daher betrachtet wird auch klar, wir schauen uns mit Haltung gar nicht nur persönliche oder auch Beziehungen untereinander an, was sehr wichtig ist, aber wir haben auch die Möglichkeit zu sehen, nein, wir sind auch eingelassen, zum Beispiel in ökologische Zusammenhänge. Und wir können ob unserer Begrenztheit immer nur ein kleines Stück davon überhaupt ermessen, sehen, beurteilen, erforschen.
Jetzt haben Sie schon ganz viel gesagt, enger Begriff, weiter Begriff, dann würde ich ganz gerne kurz zurückstellen. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist dieser Ansatz ein ganzheitlicher, das heißt, er geht sozusagen über dieses menschliche Beziehungsgefüge hinaus. Mit wem sind wir eigentlich noch in Beziehung?
Ja, eine schöne Frage. Also es ist vielleicht auch eine Kernfrage, die uns beschäftigt, weil es da um Verbindlichkeit geht und die weist dann vielleicht auch auf ethische Fragen. Aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen vielleicht doch mit etwas historischem Hintergrund erläutern, warum mir das so wichtig ist, dass wir hier so ein weites Verständnis von Haltung haben, wo wir uns dann meistens auf dieses enge Verständnis konzentrieren. Wir stecken in einer langen, dicken, tollen abendländischen Geschichte, die über den Lauf der Zeit vor allem das Subjekt exponiert hat, also die einzelne Person letzten Endes. Eine Individuierungsgeschichte wurde da geschrieben mit ganz vielen tollen Errungenschaften, die wir auch nicht missen mögen. Autonomie, Freiheit, solche Dinge gehören dazu. Aber darüber ist es sehr schwierig geworden, eigentlich den Bezug zum anderen zu sehen und ganz und gar zum Fremden. Aber beides gehört uns an. Und dann natürlich auch noch die Dinge, wo wir ganz selbstbescheiden eigentlich sein müssen. Wir sind nicht das Maß aller Dinge, auch wenn wir uns so vorkommen. Und damit wir auch in einer modernen, säkularen Welt Verhältnisse entdecken können, wo wir nicht das Zentrum sind, anthropozentrisch würde das im Fachterminus heißen, ist es ganz wichtig, dieses Bezüglichkeitsverständnis von Haltung zu entwickeln.
Ist nachvollziehbar. Also mit Haltung bezeichnen Sie eben auch die Zusammenhänge mit sozusagen und in der Welt. Geschieht das eigentlich bewusst oder haben wir das sozusagen in uns?
Sowohl als auch. Mhm. Also wir kommen natürlich schon immer in so ein Geflecht herein von Beziehungen. Wir bekommen von den Eltern die Sprache und vom Umfeld und so weiter. Aber wir sind natürlich auch eigenständige Wesen, die alles, was wir mitbekommen, auch modulieren und verändern. Und insofern sehen wir, dass Haltungen das Augenmerk darauf lenkt, wie sich auch ja, das Individuum in Gemeinschaft verhält und wie das gemeinschaftlich auch auf Individuen angewiesen ist. Also die Verzahnung, wirklich das Dazwischen wird wichtig. Und das ist der nächste, aus meiner Sicht wirklich zentrale Punkt dieses philosophischen Haltungsdenkens. Ich muss gar nicht mehr von der einzelnen Person, vom Selbst, vom Ich ausschauen. Ich muss auch nicht vom anderen her denken, das ist alles wichtig, aber ich kann wirklich auch auf das schauen, was dazwischen ist. Und das sind die verschiedenen Relationen. Und dann kann ich anfangen, die zu differenzieren. Und die können ja ganz unterschiedlich sein.
Und zu konkretisieren und so weiter.
Genau.
Das ist Ihr weiter Haltungsbegriff. Es gibt auch noch einen engen Begriff von Haltung. Wir sind gerade eben schon ein bisschen drauf gekommen. Ist damit eigentlich gemeint, was viele von uns vermutlich auch darunter verstehen, nämlich Haltung annehmen, Haltung zeigen?
Ja, das gehört zum engen Haltungsbegriff auf jeden Fall dazu. Und da kann man auch sagen, das ist auch ein aus meiner Sicht sehr wichtiger Gedanke, dass wir immer Haltung haben. Sie haben vorhin ganz schön mit diesen sprachlichen Ausflügen entdeckt, dass die Haltung unsere kognitiven Einstellungen bis hin zur Körperhaltung meint. Dazwischen liegen noch unsere willentlichen Vorstellungen, unsere emotionalen Befindlichkeiten, all das gehört zu einer ganzen Person und auch zu einer Haltung. Und darin, ja, bewege ich mich. Also ich nehme eine Haltung ein und sie entäußert sich in der Regel auch wirklich ins Umfeld. Menschen merken mir auch meine Haltung an oder ich merke anderen Personen ihre Haltung an. Das kann aber auch divergieren. Dann bekomme ich den Eindruck, hier stimmt etwas nicht. Es ist nicht stimmig. Und in der Regel versuchen wir, und da liegt so eine sozusagen so eine Grundminimalethik drin, wir versuchen eigentlich gute Haltungen zu finden für uns im Leben und auch in Relation zu anderen, zu in der Situation stimmigen Haltungen zu kommen. Das funktioniert nicht immer, es klappt auch nicht immer.
Wir haben aber die größtmögliche Freiheit sozusagen, eine Haltung einzunehmen oder es eben sein zu lassen.
Ja, ganz richtig. Also nur wir befinden uns immer in irgendeiner Haltung, die wir uns mehr oder minder bewusst machen. Wir können die auch reflektieren, das ist ganz wichtig, weil für mich Haltung als solches so ein Relations- und Reflexionsphänomen ist. Das Erste, das haben wir gerade schon besprochen. Das Zweite kommt daher, dass ich als Mensch tatsächlich zu Reflexionen fähig bin. Wir können uns zu dem verhalten, wie wir uns in Situationen verhalten. Ich kann mir nachher nochmal Gedanken machen, was habe ich hier Frau Fitsch eigentlich erzählt und dem großen Auditorium, was da irgendwo am Radio oder irgendwo im Stream
Internet
sitzt, am PC oder wo auch immer. Aber ich kann es jetzt auch, ich versuche es ja gerade in Situationen auch zu tun. Und manchmal sind andere Dinge wichtiger, da sind wir auf anderes konzentriert und reflektieren das nicht unbedingt. Aber wir können es jederzeit.
Ich habe mich gefragt, ob eigentlich keine Haltung zu haben auch eine Haltung ist.
Ja, definitiv. Aus meinem Denken heraus ist letzten Endes alles, was wir an den Tag legen, als Haltung zu bestimmen. Und wir könnten dann eben unterscheiden, ob ich das willentlich verfechte, ob ich dahinter stehe oder ob sich das nur en passant irgendwie so ergeben hat. Aber als Mensch muss ich mich für das, was ich sozusagen nach außen zeige, vertrete, verantworten. Manchmal will ich das auch selbst, manchmal werde ich von anderen gefragt.
Also das hat immer etwas mit Verantwortung zu tun, Haltung zu zeigen, Haltung zu beziehen, hat etwas mit Verantwortung zu tun. Darin liegt Verantwortung. Das heißt aber auch, mit unserer Haltung beziehen wir Standpunkte und werden damit sozusagen zu Verantwortlichen.
Ja.
Bezüglich immer auf diese Verantwortung, bezüglich auf die Haltung.
Ja, so ist es. Da gibt es auch vielleicht schöne Gewährsmänner. Also ein wichtiger wäre Aristoteles, der uns so klar macht, dass die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, damit hat Haltung ja auch zu tun, sich als Entscheidungsprozess, auch als existenziell spirituelle Spur im Grunde niederschlägt. Also wenn ich bestimmte Dinge immer wieder tue, bekomme ich auch sozusagen entsprechendes Feedback oder vielleicht auch eine Quittung irgendwann, weil ich irgendetwas unsinnig im Leben tue.
Weil wir zu Urteilenden werden.
Genau.
Ne? Ja.
Genau, und für Arendt wäre genau der Begriff, den Sie gerade erwähnt haben, das Standpunktbeziehen wichtig, weil ich dadurch natürlich auch eine Kontur für andere gewinne, auf die sie sich beziehen können. Wo man sagen kann, ja, da denkt jemand wie ich, ja, wir bilden eine Urteilsgemeinschaft zum Beispiel oder auch gerade nicht.
Man verbündet sich oder man verbündet sich
ja,
nicht,
genau.
Aber man zeigt eben Verantwortung. Mhm. Inwiefern tragen Haltungen eigentlich auch, Sie haben es schon gerade anklingen lassen, auch so ein ethisches Potenzial in sich?
Ja, da würde ich gerne nochmal an diesen Begriff der Halt, also Sie haben gerade, wie haben Sie das gesagt, die keine Haltung haben ist auch eine
Haltung. Keine
Haltung
zu haben,
genau,
ist auch eine Haltung.
Ne? Genau. Mhm. Und da würde ich gerne anknüpfen. Da könnte man philosophisch auch noch mal zweierlei differenzieren, was sehr ähnlich klingt und völlig verschieden ist. Ich gehe davon aus, dass wir sozusagen vor einem Ermöglichungsgrund, wäre das philosophisch, der Haltlosigkeit agieren. Damit ist ausgesagt, wir sind wirklich frei in der Art und Weise, wie wir uns entscheiden, zu welcher Haltung. Das ist nicht vorbestimmt, das können wir uns wirklich aussuchen. Wir können uns die Lebensbedingungen, in denen wir stecken, zum großen Teil nicht aussuchen. Mhm. Aber wie wir uns auf sie beziehen, wie wir damit umgehen, mit uns selbst, mit anderen umgehen, das können wir entscheiden. Und das ist von daher sozusagen etwas Wichtiges, diesen Staat der Freiheit zu denken. Wir sind frei in unserem Haltung wählen, Haltung ergreifen. Und das ist unterschieden von dem, was ich Haltungslosigkeit nenne, nämlich diesem Versuch im Leben keine Haltung zu haben, sich rauszuwinden, in der Regel durch Indifferenz. Das ist auch ein gegenwärtig sehr grassierendes Phänomen, auch strategisch benutztes. Mhm. Wir kommen da vielleicht später noch drauf. Mhm. Und es hat wirklich, es zieht eine Reihe von Folgeproblemen nach sich, weil genau diese Konturierung der Person nicht stattfindet. Ich weiß eigentlich gar nicht, wem gegenüber ich mich da befinde oder ich selbst verunklare mich im Leben und werde aber sehen, es hat negative Effekte. Letzten Endes kommt es einer verneinenden Haltung gleich.
Das hieße im Kantschen Sinne, habe ich nochmal drüber nachgedacht, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Ja, das ist natürlich schon sehr, sehr anspruchsvoll. Mhm. Also, weil ich da
aber
natürlich.
Aber Sie sind anspruchsvoll mit
ja,
Ihrem Handlungsbegriff.
Nein, also insofern anspruchsvoll, als dass dieser Formel des kategorischen Imperativs, mhm, die Sie gerade ins Spiel gebracht haben, sehr schön, auch sehr von unserem großen Jubilar Kant, so ein Abgleich meiner Person mit der ganzen Menschheit gemacht wird. Also ich versuche verantwortlich zu sein in der Art und Weise, dass ich mich nicht so verhalten will, dass andere zum Beispiel darunter leiden oder das Nachsehen haben oder in ihrer Freiheit beschnitten werden. Deswegen hier schon im Vorfeld dieser Lackmustest, ist das kompatibel mit anderen, was ich tue? Auch aktuell, glaube ich, nach wie vor ein guter Rat, sich so auszurichten. Aber vielleicht ist auch dieses Moment der Freiheit, wenn man es mit Kant denkt, nochmal wichtig, weil Kant wirklich jemand ist, das nennt man die Paradoxie der Autonomie, der denkt, ich werde frei durch das Gesetz. Mhm. Also hier stehen sich nicht zwei Dinge gegenüber, die Bedingungen, unter denen Leben steht und die Gesetze, die wir uns geben, die sind nicht unbedingt antipodisch gedacht, sondern ich erfülle es, indem ich solche Dinge und Rahmen auch einhalte. Es ist keine radikale Freiheit.
Und das, was Sie sagen, leuchtet mir ein. Es ist vor allem auch etwas, Haltung ist nichts Starres. Haltung ist nichts Unbewegliches und ändert sich sozusagen mit den Gegebenheiten, mit den Einsichten, mit den Urteilen ungefähr so?
Ja, das dürfte man nur nicht missverstehen als Beliebigkeit. Das ist es nicht, aber wiederum auch Kant wäre aus meiner Sicht derjenige, der uns ohne es so zu nennen, aber mit der dritten Kritik der ästhetischen Urteilskraft klar gemacht hat, wir können so etwas wie den Haltungswechsel vollziehen. Wir können verschiedene Einstellungen im Leben haben. Entweder schauen wir pragmatisch funktional auf Dinge und das ist wichtig für uns, dass wir erkennen, da liegt ein Stift, damit ich ihn benutzen kann, dort ein Glas Wasser, damit ich trinken kann. Und Sollte ich aber zum Beispiel mit all diesen Gelüsten befriedigt sein, könnte ich auch sagen, ach, wie schön sich das Wasser im Glas bricht, und hätte eine freie ästhetische Einstellung dazu. Und in dem Maße, wie ich sehe, Haltungen können sich auch ändern, ich kann sie auch wechseln, ist schon mal klar, die sind an sich beweglich. Die können sich aber durch Gewöhnung natürlich auch verfestigen. Beides gehört zum Potenzial von Haltung, und beides kann ich unter Umständen auch im Guten gebrauchen. Wenn ich irgendeine gute Weise gefunden habe, mich jemandem oder etwas gegenüber zu verhalten, möchte ich das ja auch immer wieder tun. Mhm. Da kommt uns dann die Gewöhnung durchaus entgegen. Aber sie kann auch die Negativseite der Erstarrung haben. Mhm. Und der Wechsel kann eben ja ein angezeigter Wechsel sein, weil ich wirklich etwas in meinem Leben ändern muss. Es kann aber auch eine Beliebigkeit sein, eine Flucht.
Haben wir eigentlich nur eine Haltung oder sind wir auch eine?
Beides trifft zu. Und es hängt genau, also eine schöne Frage an der Stelle, an dem, was ich gerade gesagt habe. Wir sind Haltung in der Weise, dass uns da wirklich etwas wichtig ist. Sie hatten vorhin auch so schön erwähnt, als ganze Person haben wir eine Haltung, wirklich vom Scheitel bis zur Sohle, vom Willen bis zu den Gefühlen, bis zu den Geisteskräften, all das gehört dazu. Insofern, wenn wir eine Haltung haben, vertreten wir etwas, und wir sind in der Regel auch getroffen, wenn das vielleicht, ja, befeindet wird oder was auch immer mit so einer Haltung geschehen kann. Aber es ist auch wichtig zu sehen, wir haben sie auch nur, weil wir sie auch wechseln können.
Mhm. Worin besteht der Unterschied eigentlich zwischen Haltung und Gesinnung?
Ja, eine gute Frage. Das spielt vielleicht so auf einen Versuch an, den ich zwischenzeitlich unternommen habe, der aber wirklich so ein philosophischer Werkstattversuch ist, nämlich diesen gerade dargelegten, anspruchsvollen Haltungsbegriff, philosophischen Haltungsbegriff noch einmal gegen so ein reduziertes, auch reduktionistisches Konzept von Gesinnung zu führen, die durchaus auch im Philosophischen, auch in der Antike eine Rolle spielt. Und Rainer Becker, der ja hier auch an diesem Zusammenhang schon sehr schön über Haltung gesprochen hat, bindet Haltung ja immer an dieses Moment der Krise. Das könnte ich durchaus bestätigen, existenziell. Das würde ich zum Beispiel der Gesinnung so schnell nicht unterstellen, sondern die arbeitet in gewisser Weise mit viel stärker mit Schwarz-Weiß, mit Stereotypen. Mhm. Ich verenge das jetzt total. Also man könnte auch da andere Dinge durchaus entwickeln. Das traue ich auch diesem Begriff zu. Aber ich habe ihn in einem Zusammenhang mal versucht, als Unterscheidungsmoment festzumachen, was unterscheidet eigentlich diesen anspruchsvollen Haltungsbegriff, den eben viele mittlerweile zum Glück auch vertreten, von so einem eben, ja, auch einer rechtsextremen Gesinnung. Mhm. Da ging es wirklich ganz konkret auch um solche Dinge. Und die bedienen eben ganz stark auch das Emotionale, was hier so als Verführbarkeitsfaktor greifen soll und häufig auch greift. Ich habe das, glaube ich, in dem Fall, das habe ich jetzt gar nicht mehr für heute nochmal hochgeholt, aber mich da auch noch ein bisschen auf Max Scheler bezogen und so eine Dualität von Hass und Liebe, um die es geht. Und da habe ich dann vielleicht bei Gesinnungsgenossen genau die, mit denen ich etwas teile, und ich fahre scharfe Kanten gegen die, die das nicht tun. Und das sind aber aus meiner Sicht zwar sehr, ja, handhabbare und offenbar auch sehr Konzepte, die sehr schnell verfangen, aber ihnen entbehrt eigentlich dieses Moment der reflexiven Rückkopplung, der selbstkritischen, wo ich mir immer wieder bewusst machen muss, wie steht's eigentlich mit mir jetzt hier in Situationen? Stehe ich da wirklich hinter? Und gibt es nicht noch viel mehr dazwischen, zwischen diesen beiden Polaritäten, in denen sich das ausspannt?
Greift das nochmal auf. Also wenn Gesinnungen auf die beiden polaren Gefühle Hass und Liebe, sage ich jetzt mal, die Sie gerade geäußert haben, zurückzuführen sind, dann fehlt eben auch der Bezug zu dieser Verantwortlichkeit, ne? Den wir eben von der Haltung kennen, den Sie gerade deutlich gemacht haben. Das macht offenbar die Gesinnung auch so gefährlich, vor allem die rechte Gesinnung. Mhm. Was trägt die denn eigentlich in sich?
Ja, was trägt die in sich? Also ich habe mir wirklich jetzt auch natürlich seit gestern Abend, aber vor allem auch seit der Europawahl, dann noch einmal mehr Gedanken zugemacht als sonst. Und ich glaube, ich würde es heute noch mal anders angehen, als in meinen bisherigen Versuchen. Ich denke ganz stark darüber nach, inwiefern es auch Verleugnung von Freiheit bedeutet. Also bei Gesinnung scheint ja irgendwie klar zu sein, wofür und wogegen man ist. Und das macht Welt erstmal einfach. Es greift aber die Komplexität, in der wir immer zustehen. Welt ist etwas Komplexes und wir als Menschen sind auch was hochgradig Komplexes. Das kann es eigentlich gar nicht einfangen und dem keine Rechnung tragen. Also gibt es schon hier so eine Art Versimplung, die im Grunde der Sache nicht gut tut. Und es wird von diesem Standpunkt aus ganz leicht nicht zu sehen, dass ich involviert bin. Ich bin ja Teil dieses Bezugs. Und wenn hier zum Beispiel Aggressionen gegen eine andere Gruppe gefahren werden, wissen wir, das schlägt irgendwie auch zurück. Sollte ich irgendwann vielleicht auch ein bisschen kritisch sein oder anders denken, gehöre ich unter Umständen auch gleich zu der verfemten anderen Gruppierung. Also es ist brandgefährlich, einmal das, und es trägt eigentlich diesem Moment der Freiheit nicht Rechnung. Mhm. Ich muss mich immer wieder auch neu justieren, neu einstellen können, selbst befragen können. Bei dem, was wir hier erstmal in so Schwarz-Weiß-Schemata oder Freund-Feind-Schemata offenlegen, da ist ja eh schon alles klar. Was soll ich da noch nachdenken? Und es wird verkauft mit einer Höherwertigkeit. Mhm. Also die rechtsextreme Gruppe sozusagen, zu der ich gehöre, oder auch nur der rechtsextremen Denkenden, geriert sich als die höherwertige gegenüber anderen Gruppierungen, aktuell gegenüber denen, wer immer es auch genau sein soll, Migranten zum Beispiel. Und das kann irgendwie nicht greifen in einer Gesellschaft, die heute schon ein Drittel der Bevölkerung hat, die einen ganz vielfältigen Migrationshintergrund aufweist. Ich glaube, bei den Vorschulkindern sind es mittlerweile 45%. Also das verfehlt auch Realität. Es ist realitätsfern und da wird es ebenfalls gefährlich. Aber das, was ich sehe und wo ich mir so Gedanken mache, das ist dieses, jetzt spreche ich schon gerade ein bisschen stärker Richtung politische Philosophie, aber weil ich hier mit der Freiheit angefangen habe. Hannah Arendt macht einmal so eine schöne, knackige Bemerkung, wie so häufig, dass totalitäre Regime Verbrechen an ihren Bevölkerungen begehen, ohne das dann explizit danach auszuführen. In gewisser Weise ist natürlich ihr ganzes Werk Antwort auch darauf. Aber seit dieser Europawahl frage ich mich immer wieder, was sind eigentlich genau diese Verbrechen? Und wir sehen, totalitäre, autokratische Systeme unterbinden eigentlich genau diese Autonomie, die Mündigkeit, die Freiheit, die Basis eigentlich all unseres Daseins ist. Und sie verdirbt uns den Geschmack daran. Also sie ist dann paternalistisch, vereinfacht dadurch vielleicht auch vieles.
Engt ein,
massiv. Macht aber Dinge auch bequem für. Mhm. Nachdenken ist immer ein bisschen schwierig und unangenehm. Oder
gesagt,
kann es
simplifiziert,
sein.
Simplifiziert, vereinfacht.
Genau,
ne?
Vereinfacht. Und da denke ich manchmal, dass wir vielleicht mit der Öffnung zum Osten, die immer noch ein unglaublich hohes Gut ist, trotzdem uns viel stärker damit beschäftigen müssten, was es für diese halbe Welt fast bedeutet hat, sozusagen die Öffnung zum Westen bedeutet hat. Und mittlerweile bin ich sehr davon überzeugt, dass man sowas wie Freiheit lernen muss. Dadurch, dass sie einfach im Raum steht, kann man nicht zwingend etwas mit ihr anfangen. Und sie kann auch Überforderung sein oder sie kann auch missbraucht werden. All das ist auch durchaus geschehen. Und insofern, glaube ich, haben wir da Aufklärungsbedarf.
Vor allem, wenn sich so etwas über Generationen natürlich auch weiterträgt, ne? Dass man einfach nie die Freiheit so gespürt hat in totalitären Systemen oder wie auch immer. Ich würde gern auf den Punkt zu sprechen kommen. Sie lehren auch als Professorin Ethik an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen in Münster. Ethik hat eben auch mit Haltung zu tun, Haltung mit Ethik. Was sind die Inhalte, die Sie Polizisten und Polizistinnen näher bringen?
Ja, vielleicht auch hier nochmal erst einen kleinen Schritt zurück. Tatsächlich offenbart sich aus meiner Sicht ethisches Potenzial nur vor ästhetischem Hintergrund und damit spiele ich genau auf diese Art des Freien an. Also ich überlege mir nicht zuerst, wie kann ich gut sein, sondern aus dieser Freiheit und Verantwortlichkeit heraus geht es dann eigentlich erst auf die ethischen Fragen zu. Das ist mir irgendwie ganz wichtig, weil ansonsten, ich glaube, Ethik wird ganz häufig auch von den Studierenden erstmal als was Normatives verstanden. Das kann sie natürlich auch sein. Dann schreckt sie aber auch häufig zurück, weil man sich natürlich gerade als junger Mensch nicht gerne einengen lassen will. Also alles, was mir etwas vorschreibt, ist in der Regel schon mal nicht so dufte. Damit müssen wir natürlich auch irgendwie klarkommen, aber das vielleicht erstmal so vorweg. Ja, und was kann man da machen? Wie geht das? Da gibt es ganz vieles, was zu tun ist. Und im Moment, glaube ich, nachdem wir auch mit Kollegen, auch hier ja in Marburg, ne, das greift ja durchaus bis hierhin aus, uns viele Jahre auch mit Rechtsextremismus als so einem engeren Phänomen auseinandergesetzt haben, liegt der Fokus immer stärker auf dem, was uns, glaube ich, im Moment auch viel dringender noch interessieren muss, diese Salonfähigkeit rechtsextremer Positionen, also die Hoffähigkeit in der Mitte der Gesellschaft, dass es wirklich menschenverachtende Positionen geschafft haben, in unsere Alltagsgespräche vorzudringen. Und das ist wirklich alarmierend, weil Polizei, und das sind ja auch nicht nur Polizeistudierende, das sind auch Verwaltungsstudierende, und das ist ganz wichtig, weil jedes Regime, wie Unrecht es auch sein mag, muss verwaltet werden. Insofern liegt auch ganz viel demokratisches Gewicht.
Bürokratie ist wichtig.
Ja, genau, absolut. In den Administrationen. Da ist es irgendwie ganz wichtig zu sehen, alles staatliche Handeln in einer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie muss Menschenwürde, menschenrechtsorientiert sein. Und dann kann man natürlich, also ich gebe Seminare zum Rechtsextremismus natürlich, und da ist mir jetzt auch, weil ich jetzt hier heute in Hessen eingeladen bin, wirklich auch nochmal so auf und eingefallen. Also das war für mich auch wirklich persönlich ein schlimmes Erschrecken, diese wirklich geradezu, diese Ermordung von Walter Lübcke. Ist auf Basis einer Äußerung passiert, wie der Täter später gesagt hat, 2015, als hier, glaube ich, so ein Migrationszentrum eingerichtet werden sollte, wurde auch dieses kleine Video gedreht, was es bis heute also Berühmtheit erlangt hat, wo er die pöbelnde rechtsextreme Meute, die da ist, und der kein Einhalt durch das Plenum übrigens geboten wird, der begegnet der im Grunde ganz demokratisch mit einer Äußerung, die angelehnt ist an den Paragraphen 13 der Menschenrechtscharta, nämlich dass man auch berechtigt ist, das Land zu verlassen, wenn einem die hiesigen Werte nicht fallen. Das hat er dann dazu gesetzt. Und das war laut des Täters eigentlich sein Todesurteil. Also da hat er entschlossen zu gehen. Wir sollten aber hier 34 Jahre Wiedervereinigung ein Verständnis dafür haben, zumal ein Teil unseres Landes wirklich noch in jüngerer Vergangenheit genau darunter gelitten hat, das Land nicht einfach verlassen zu können, sollten wir ein großes Verständnis und eine Achtung vor diesen wirklich menschenwürdigen Menschenrechtspositionen haben. Also da, glaube ich, kann man sehr deutlich sehen, wie dagegen agiert wird. Und man weiß gar nicht, ob das wirklich eine Menge gar nicht mehr weiß, weil tatsächlich auch die Presse danach irgendwie titelte, es wäre Bigotterie, die eigenen Leute rauszuschicken und andere reinzulassen. Also da haben vielleicht auch Medien eine Verantwortung, der sie unbedingt Rechnung tragen müssen und es nicht zwingend tun.
Eine ganz große Verantwortung. Aber ja, ich würde gern noch mal verstehen, wie Sie sozusagen auch das, was Sie jetzt gesagt haben, also Stichworte sind ja pluralistische Gesellschaft,
genau.
Das Thema Menschenrechte, Sensibilisierung sozusagen für Diversität, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wie sensibilisieren Sie in diesem Umfeld von Polizisten, Polizistinnen und Verwaltungsangestellten? Wie machen Sie das? Wie gehen Sie da direkt vor?
Also erst einmal muss man sagen, es gibt einfach auch ein paar verankerte Dinge wie den Tag der Menschenrechte, der jedes Jahr gefeiert wird für einen ganzen Jahrgang mit einem Angebot von unterschiedlichen Workshops von eingeladenen Forschern, Forscherinnen, aber auch Kollegen, Kolleginnen. Und das kann ganz anwendungsbezogen sein, dass wirklich, letztes Jahr war jemand da von der Bahnhofsmission, der dann wirklich also mit Rollenspielen kommt und wirklich auch nochmal klar macht, Polizei zum Beispiel ist ja gerade der Berufsstand, der vielleicht am allermeisten zum Beispiel mit Obdachlosen zu tun hat. Mhm. Niemand von uns sonst in der Zivilgesellschaft hat das so sehr. Mhm. Und wir haben aber alle unsere sozialen Vorstellungen und auch ja irgendwelche Stereotypen oder Vorurteile im Kopf, so etwas bricht da ganz schnell auf und das sind natürlich immer so mit diesen Materialien arbeiten ja Rechtsextreme, ne? Vorurteile, Stereotypen, all das wird gebraucht und das dann auch da im Konkreten aufzubrechen, zu sehen, nein, hier sind Leute, die geschützt werden müssen, für die ich mich gerade einsetze und in der Regel haben Polizeistudierende ein großes soziales Herz. Also die haben Interesse an Gerechtigkeit, gerade wenn die so anfangen, unheimlichen Werf, Idealismus für die Demokratie und das muss man natürlich auch nutzen und weiter befördern und ausdifferenzieren. Dann gibt es sozusagen Fachtagungen, wo auch immer mit Studierenden, jedenfalls bei mir auch immer, die sind mit eingeladen, können dann natürlich nicht in Jahrgangsstärke da rein, sondern nur wirklich Interessierte. Aber da an so einem Fachdiskurs auch teilzunehmen, zu sehen, wie Rechtsextreme die modernen Medien, die sozialen Medien nach Strich und Waden nutzen, also zu ihren Gunsten und mit Memes.
Professionell nutzen.
Völlig sehr professionell. Memes durch die ganze Welt streuen, also in Sekundenschnelle, im Sekundentakt irgendwie ihre Positionen verteilen. Und es gibt einen wichtigen Rechtsextremismusforscher, Thomas Grumke, der bringt auch immer gerne Musik mit. Also die Rechten haben ja in jedem Stil irgendwas auf Lager und auch wirklich ganz professionell gemacht. Und dann fragt er immer, und was haben wir als Demokratie? Und diese Frage habe ich zu meinen Studierenden mitgenommen und die haben gesagt, doch, das haben wir alles auch. Wir haben auch tolle Sportkurse, wir haben auch tolle Musik, alle Stile, aber wir verkaufen sie nicht mit Ideologie. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir drüber nachdenken müssen, denn genau das verfängt. Also, dass hier etwas mit so einer Ideologie geliefert wird, scheint im Moment offenbar attraktiv zu sein.
Ich habe mich gefragt, welche Notwendigkeit gab oder gibt es eigentlich, das Fach Ethik zu lehren und vor allem basierend auf welchen Erfahrungen und Erkenntnissen eigentlich in diesem Kontext, in dem Sie sich da bewegen?
Ja, da kann man an ganz unterschiedlichen Stellen anfangen. Vielleicht ist es gerade für die Verwaltung und für die Polizei wichtig, von der Fragilität des Menschen auszugehen. Also wir sind wirklich verletzbare, zerbrechliche Wesen und auch unsere Verhältnisse sind es, um es nochmal in diesen weiten Haltungsbegriff anzuknüpfen. Das heißt, auch unsere Beziehungen, auch unsere demokratischen Einrichtungen sind grundsätzlich verletzliche. Und Polizei zum Beispiel hat einen Schutz- und Sicherheitsauftrag. Also für diese Art der Verletzlichkeit stehen diese Menschen im Raum, müssen natürlich dabei auch auf die Eigensicherung achten und solche Dinge. Aber das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass mir klar wird, egal woher jemand kommt, welcher Schicht er angehört, welches Geschlecht er hat, welche Herkunft, völlig egal im Sinne eben des Grundgesetzes und der Menschenrechtscharta. Dieser Mensch verdient es, geschützt zu werden von einem demokratischen Rechtsstaat. Das ist so erstmal, glaube ich, so der ganz wichtige erste Einstieg. Und dann geht es darum zu identifizieren, wo liegen überall diese Verletzlichkeiten und wo liegen Verantwortlichkeiten. Denn Polizei ist natürlich auch ein hierarchisches oder Bürokratie, ein hierarchisches, großes, institutionelles Getüm, wenn man so möchte. Mhm. Und die Zuständigkeiten sind verteilt, Verantwortlichkeiten auch. Also Verantwortung zu identifizieren ist ganz wichtig. Und da habe ich auch so einen schönen Satz einer Studierenden, die gesagt hat, bei der Frage von Verantwortung sollten wir eigentlich immer zuerst auf uns selber schauen und als zweites fragen, wer sie vielleicht auch noch hat. Und diesen aufklärerischen Ansatz würde ich, also nehme ich jetzt auch so.
Was mich sehr interessiert in diesem Zusammenhang, wie vermitteln Sie Haltung?
Mhm. Ja, also da erstmal tatsächlich über diesen philosophischen Einstieg, damit es nicht sofort bloß beim Personalen und am Ende vielleicht dann doch bei so etwas wie einem Gesinnungsstreit landet, sondern wirklich als Verständnis für die Relationen, in denen wir stehen und dann auch als Differenzierung dieser unterschiedlichen Verhältnisse. Das ist schon mal ganz wichtig. Und in der Regel muss ich sagen, es ist oft eher die Haltung der Studierenden an der Stelle, die einen Bauklötze staunen lässt. Ich werde es nie vergessen, wie die erste Antwort an einem ersten Seminar, was ich da gegeben habe, auf meine Motivationsfrage hin, die war. Also ich habe gefragt, warum wollten Sie eigentlich zur Polizei? Was motiviert Sie? Und dann zeigt jemand auf und sagt, ja, ich möchte eigentlich für die da sein, für die letztlich keiner da sein will. Ich vielleicht auch nicht. Aber das gehört zu einem Rechtsstaat. Und da sieht man, da kommen die schon mit Haltung hin und müssen häufig nur darin bestärkt werden oder brauchen dann Unterstützung, wenn es wirklich schwierig wird, weil man natürlich auch Verfehlungen dagegen sieht. Und das ist das Nächste, also die kritische Fehlerkultur in der Polizei ist etwas, was wir unbedingt im Auge haben müssen. Da, wo große Verantwortung ist, wo ein Gewaltmonopol herrscht, muss man sich eben auch mit dem Missbrauch von diesen Dingen auseinandersetzen.
Ich würde Sie gerne zitieren. Die Rolle einer gegen Rechtsextremismus sensibilisierten Institution Polizei bis hin zu jedem einzelnen Beamten, jeder einzelnen Beamtin ist entscheidend. Und das schreiben Sie in einem Artikel. Und ich habe natürlich gesagt, wer wollte dem widersprechen? Das ist völlig klar. Gibt es dennoch Widerspruch von denen, die Sie unterrichten?
Also an der Hochschule für Polizei und Verwaltung habe ich das, glaube ich, so noch nicht erlebt, aber sehr wohl an der Uni. Ich bin ja in verschiedenen auch gewesen. Und ich erinnere mich noch sehr, ich war unter anderem 8 Jahre auch in Leipzig an der Uni und erinnere mich sehr an die fast verzweifelte Frage einer jungen studierenden Mutter, die gesagt hat, warum soll ich mich eigentlich mit Ethik auseinandersetzen und es meinem Kind vielleicht weitergeben, wenn es damit überhaupt nicht weiterkommt. Also das Erlebnis von Scheitern, von gutem Willen, von dem Versuch, rechtschaffen im Leben durchzukommen. Und aus meiner Sicht hatte das seinerzeit, liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück, aber greift vielleicht immer noch, hat das auch viel vielleicht mit den Ökonomisierungen zu tun, die wir weltweit jahrzehntelang erlebt haben, die auch jetzt noch eine Spur, sei es durch jahrzehntelang vernachlässigte Innenpolitik, Bildungspolitik, also durchaus, also wirklich Schneisen geschlagen haben. Und da hilft es aus meiner Sicht trotzdem nichts. Also allein ein guter Wille ist gut nach Kant. Und ich sehe dazu auch ehrlich gesagt keine Alternative an der Stelle.
Alternativlos.
Aber das sage ich so nicht gerne, weil das Feld oder wie wir das ausgestalten, das ist doch sehr weit und breit und auch viel gut gemeint. Es kann auch total nach hinten losgehen.
Sie sind ja auch tätig als Dozentin im Studiengang Beratung im Kontext Rechtsextremismus hier an der Universität in Marburg. Und da haben Sie es mit Beratern und Beraterinnen zu tun und Pädagogen und Pädagoginnen, die mit dem Thema Rechtsextremismus in ihrer pädagogischen Arbeit konfrontiert werden. Welche Schwerpunkte sozusagen bezüglich des Themas Haltung setzen Sie dann in diesem Kontext? Ähnlich wie in diesem anderen angesprochenen Kontext bei Polizisten, Polizistinnen und Verwaltungsangestellten?
Ja, da ist die Ausgangslage nochmal wirklich eine andere, weil die ja auch aus zivilgesellschaftlichem Engagement kommen und dadurch
oder aus der Praxis.
Aus der Praxis auch, ne? Und unter Umständen auch begründet, vielleicht auch durchaus ein kritisches Verhältnis zu großen Institutionen haben, wie unter anderem der Polizei, muss nicht sein, kann sein. Also insofern ist das einfach nochmal eine andere Klientel, aber ganz tolle Studierende auch, weil sie einen wirklich auch wieder an Demokratie glauben lassen. Also so engagiert und überall, die kommen ja aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen. Und von daher kann man da eigentlich schon ziemlich hoch einsteigen, kann sofort eigentlich sich verschiedene Felder anschauen, kann schauen, also was Haltung im Kollektiven vielleicht ausmacht. Oder wirklich zusammen mit Rainer Becker bin ich da auch wirklich mit Martin Buber in diese Ich-und-Du-Verhältnisse gegangen. Und beides hängt natürlich miteinander zusammen. Also da kann man sowohl philosophisch als auch haltungstheoretisch wirklich in die Vollen greifen sozusagen.
Rainer Becker, der Leiter des Demokratiezentrums, auch den, aus dem auch unser Podcast hier entsteht.
Genau, und vielleicht noch dies, also die kritischen Fragen, die kommen, die haben dann eher damit zu tun, also die Frage, die, glaube ich, gerade im Raum ist, ist weder weniger die nach einer Haltungslosigkeit, also jemand versucht sich einfach nicht zu halten, sondern eher die danach, dass es doch viele gibt, die Haltung zeigen, nur ist sie leider nicht rechtsstaatlich und demokratisch. Also wir müssen uns, glaube ich, gerade nicht darüber beklagen, dass nicht viele doch irgendwie mit Positionen in der Landschaft stehen oder auf die Straße gehen, bis hin zu Dingen, wo man fast das Gefühl hat, selbst schizophren zu werden, weil nach den Korrektiventhüllungen über die AfD-Migrationspläne stand das ganze Land zum Glück in kleinen und großen Städten auf der Straße. Und jetzt haben wir gerade gestern doch in Thüringen und Sachsen 30% Zahlen AfD eingefangen. Man kriegt das gar nicht zusammen unbedingt.
Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Also was den Haltungsbegriff in den Mittelpunkt auch dieses politisch-öffentlichen Diskurses stellt. Denn Haltung hat ja nicht nur Folgen für den Einzelnen, sondern hat natürlich auch Folgen, ist demokratierelevant, kann man sagen. Ne? Im Osten wurde gleich in 3 Bundesländern ein neuer Landtag gewählt, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Exkurs, weil dieses Gespräch, was wir jetzt führen, wird gesendet im, glaube ich, November. Mhm. Und dann ist schon in Brandenburg gewesen. Nur, dass die, dass Sie wissen, ich habe diesen zeitlichen Bezug im Kopf. Das muss die Nora dann schneiden, das wird sie auch schneiden können. Im Osten wurde gleich in 3 Bundesländern ein neuer Landtag gewählt, in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Also wenn Haltung sozusagen der reflektierende Selbstbezug ist und mit Urteilskraft und natürlich auch Freiheit, wie Sie gesagt haben, verbunden ist, dann gibt es nichts ohne Bezug, nichts sozusagen ohne Haltung. Und das würde eigentlich bedeuten, wenn wir meinen, es gibt Politiker, die ohne Haltung Politik machen, dann ist dies eigentlich immer deren innere Haltung. Mhm. Und dazu gehören eben auch Menschenfeindlichkeit, Impulsentscheidungen, rechtsextremistisches Gedankengut, rassistische Einstellungen und schlimmstenfalls zu finden eben bei der AfD. Also noch ein Satz, Politik ohne Haltung geht nicht.
Ja, ich würde sagen, so ist es. Wenn ich das nicht haben will oder versuche, zu bestimmten Dingen keine zu haben, hat es, wie gesagt, in der Regel eine negative Auswirkung darauf. Etwas, was mindestens vernachlässigt wird und für das ich trotzdem verantwortlich bin, oder etwas, was ich sogar aktiv verleugne. Also mir ist bewusst, ich müsste eigentlich hierzu etwas sagen oder mich hierzu verhalten, aber ich tue einfach so, als wäre das nichts. Und diese Verleugnungsstrukturen haben eben auch verunklarenden Charakter. Wir können, glaube ich, sehr deutlich bei der AfD sehen, bei verschiedenen Fragestellungen, dass sie versucht, in ausspielender, gruppenausspielender Weise alles Mögliche zu bedienen. Ähnlich wie übrigens auch rechtsextreme Theorie aus meiner Sicht, die einfach alles, was gerade so im Schwange ist, also auch mitführt. Man kriegt eigentlich schon irgendwie, weiß ich nicht, also so ein Chaos im Kopf, wenn man sich damit nur annähernd konfrontiert, weil es gar nicht zusammenpasst. Also es ist wie hochgradig widersprüchlich, nicht zu Ende gedacht, aber es bedient alle Namen, alle Schlagworte, die im Umlauf sind. Und gleichzeitig stellt man sich aber nicht wirklich zu etwas. Wir hatten gerade zusammen mit einem tollen Kollegen die Arbeit von einem Bachelorkandidaten vorliegen, der sich mit der AfD und Antisemitismus auseinandergesetzt hat. Es gibt ja sogar eine jüdische Antisemitismusgruppe und so weiter. Der Herr Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland spricht zu Recht, also warnt vor all dem, weil es wirklich nicht nur judengefährdend ist, sondern menschengefährdend überhaupt. Und gleichzeitig sozusagen geriert man sich als eine Partei, die ja doch auch diesen Antisemitismus bekrittelt, weil man den immigrierten, den importierten Antisemitismus sozusagen auch verfemt und hat damit gleichzeitig wieder so ein Pseudo-Argument gegen Migration, weil man da sozusagen Antisemitismus nur nach außen verlagert. Und das sind lauter verleugnete Strukturen, die beschönigen, dass durchaus Spitzenpolitiker dieser Partei antisemitische Positionen vertreten. Im Zweifelsfall wird dann von anderen auch mal Stellung dazu bezogen. Aber auf diese Weise kommt es gerade, kommen diese Sätze in unsere Wohnzimmer, in unsere Kaffeegespräche oder wo immer, die dann auftauchen.
Bei manchen eben auch in die Hirne.
Ja.
Und dort bleiben sie leider auch. Ohne dass wir jetzt mit Rezepten um die Ecke kommen und vielleicht mit klaren Vorstellungen, wie man jemanden von seiner demokratiefeindlichen Haltung abhalten kann. Dennoch die Frage, hätten Sie eine Idee, wie sowas funktionieren könnte? Wie kriegt man jemanden dazu, diese demokratiefeindliche Haltung eigentlich zu überdenken?
Ja, da würde ich vielleicht erst überhaupt noch einmal überlegen. Wir müssen ja davon ausgehen, ne, bei diesen jetzt auch 30% bei der Europawahl, bei den noch viel mehr Prozenten junger Menschen, die da geneigt sind, oder das, was wir jetzt bei den Landtagswahlen gesehen haben, dass nicht all diese Menschen überzeugte Rechtsextreme sind. Das ist schon mal also die eine gute Nachricht. Von daher, und grundsätzlich ist die Kommunikation wichtig. Der Versuch ist sowieso, der ist schon mal wichtig. Und ich würde da vielleicht bei dieser Sensibilisierung nochmal starten, nach der Sie mich auch konkret gefragt haben, die sich für mich aber tatsächlich ganz philosophisch konkretisiert. Und zwar erstmal dem schlichten Gedanken, dass man sich als Mensch klar machen kann, wie ich Dinge denke, wie ich sie benenne, das hat Auswirkungen darauf, wie ich auf sie schaue und wie ich mit ihnen umgehe. Und deswegen tun wir gut daran, das immer wieder zu befragen und zu überlegen, gibt es vielleicht noch eine andere Weise, das zu sehen oder auch mal weiterzudenken, wohin führt das, wenn ich das tue? Und das meine ich vielleicht auch mit dieser ganz konkreten Sensibilisierung. Und wenn ich dann weiß, diese Art der Umgang, wie ich mit etwas umgehe, das hat auch irgendeine Rückwirkung auf andere, auf Umwelt, auf Mitwelt und auf mich letzten Endes auch. Und wenn ich sehe, Rechtsextreme und rechtsextreme Gesinnung ist gegen Andersdenken. Es wird hier sehr strikt vorgegeben, wirklich auch ganz klassisch nach Rassenideologien letzten Endes. Die Remigrationspläne, die da in der AfD kursierten, knüpfen an Dinge, die in den 50er Jahren von Altnazis in Südamerika für das Dritte Reich geplant wurden. Und sie sehen nicht nur die Ausweisung von Migranten vor, sondern auch von Andersdenkenden.
Blut- und Bodentheorie.
Ja. Aber wenn wir auf uns schauen, ist jeder, ob seiner Individualität alleine, ein Andersdenkender. Und ich kann auch aus Sicht solcher Personen jederzeit zum Andersdenkenden werden, wenn ich ihnen nicht passe. Und das kann an allem Möglichen liegen. Ne? Also es herrscht ja eine Willkür, die wir gerade versuchen, in Demokratien einzudämmen, die bei der ich ganz schnell auch unter die Räder kommen kann. Insofern ist diese Ideologie auch brandgefährlich für diejenigen, die sie selbst vertreten.
Das war fast schon ein ganz schönes Schlusswort. Ich wollte noch einen Gedanken, den Sie auch am Anfang aufgegriffen haben, auch noch mal am Ende aufgreifen, und zwar das Stichwort Gleichgültigkeit. Sie haben vorhin Hannah Arendt zitiert. Also was Hannah Arendt als Grundzug einer Banalität des Bösen begreift, nämlich diese massive Gleichgültigkeit, mit der Nazi-Verbrechen begangen wurden, der steht die Reflexion entgegen, in der sich Haltungen vollziehen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man vielleicht so sagen.
Und wie wichtig auch in diesem Kontext dann eben die Nicht-Gleichgültigkeit ist.
Ja. Ja, also es ist, da merkt man vielleicht auch so einen existenziellen Ansatz, den ich da habe. Es geht im Leben um etwas. Und zwar für uns, wir sind immer sozusagen die, die mitten da drin stehen. Also wenn es im eigenen Leben nicht um das eigene Leben geht, dann wird es schwierig, glaube ich. Also wir müssen irgendwie merken, uns kann nicht alles gleichgültig sein. Und die Arten und Weisen, wie auch unser Gemeinwesen sich gestaltet, die haben Reflex auf uns, aber wir eben auch in dieses Gemeinwesen hinein. Und deswegen an der Stelle auch ein echter Haltungsappell vielleicht, sich das bewusst zu machen und sich auch nicht madig machen zu lassen. Wir haben Verantwortung, wir haben auch Möglichkeiten.
Professor Dr. Frauke Kurbacher, Philosophin und unter anderem Professorin für Ethik an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Münster und auch Dozentin hier im Studiengang Beratung im Kontext Rechtsextremismus im Fachbereich Erziehungswissenschaften an der Uni Marburg. Haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Expertise.
Vielen Dank.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zado, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Inneren für Sicherheit und Heimatschutz, des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir bedanken uns beim Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.